SRF 2 Kultur.
Und nun zur Musik für einen Gast am Mikrofon Angelika Schett. Bei mir sitzt Ellen Guggenbühl, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, Leiter der Abteilung Gruppenpsychotherapie an der Erziehungsberatung des Kantons Bern, sowie Direktor des Instituts für Konfliktmanagement in Zürich, sowie Autor von Büchern, die sich speziell mit den Schwierigkeiten junger Menschen befassen und das durchaus mit kritischem Blick auf die Erwachsenen. Ellen Guggenbühl, wenn man das schon mal alles hört, und ich habe nicht alles gesagt, was Sie machen, dann hat man das Gefühl, Sie seien rund um die Uhr fleißig.
Also das erlebe ich selber überhaupt nicht so, dass ich besonders fleißig bin. Ich arbeite an sich nicht gern, sondern möchte immer meine Arbeit von mir weghalten. Und darum erledige ich es rasch und schnell. Also das heißt, ich kann mich nicht wirklich vertiefen, außer beim Schreiben und beim Musizieren. Und darum sieht das wahrscheinlich so aus, wie ich konstant am Arbeiten bin. Aber effektiv bin ich nicht konstant am Arbeiten.
Das sind ja auch Themen, die einen, denke ich, schon auch ein bisschen persönlich hernehmen, wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, die Schwierigkeiten haben. Dann ist das vielleicht auch noch mal eine andere Dimension von Arbeit. Oder sehen Sie das ganz unromantisch?
Aber, nein, was natürlich wichtig ist, dass man sich immer überlegt, was macht das mit einem selber? Und da muss man sich zum Teil schützen, aber man muss auch hineinsteigen. Also ich versuche eigentlich mit den Leuten, die ich arbeite, immer auch mich wirklich zu beteiligen, also dass sie ein Thema für mich werden. Also dürfen es nicht zu viele Personen sein. Ich kann nicht 3-4 Interventionen machen oder sagen 20 Klienten haben, das geht nicht, sondern ich muss wie auch sonst fantasieren können. Also sie müssen auch Raum in mir selber haben, damit ich überhaupt mit ihnen arbeiten kann.
Als Sie klein waren, sind Sie in Amerika gewesen.
Also meine frühe Kindheit habe ich dort verbracht. Meine Eltern sind nach Amerika gezogen und meine Mutter ist Schottländerin, mein Vater war Schweizer und so. Und insofern versuchten sie dort zu leben. Und das hat mich vielleicht ein bisschen geprägt. Wobei es ist einfach ein Element unserer Familie, das Angelsächsisch-Schweizerische. Das hat sich damit ausgedrückt, dass wir die ersten Jahre in Amerika verbrachten.
Als Sie 5 Jahre alt waren, kamen Sie in die Schweiz. Man muss aber sagen, eigentlich ist das Englische im wahrsten Sinne des Wortes Ihre Muttersprache.
Also meine Mutter spricht natürlich Englisch, Schottisch-Englisch, und insofern war das auch die Sprache, die wir zu Hause sprachen. Mein Vater hat das auch gesprochen, und dann mit der Zeit kam immer mehr das Schweizerdeutsch, vor allem mit meinen Geschwistern. Ich habe 4 Geschwister, und immer wenn noch eins kam, hat man immer mehr Schweizerdeutsch gesprochen. Als dann schließlich noch 2 Brüder dazu kamen, war es dann schwierig mit dem Englisch.
Sie kamen also in die Schweiz und irgendwann ja dann auch bald in die Schulen. Und ich weiß, Ihr ganzer Schulweg, also jetzt nicht geografisch gesehen, sondern von Klasse zu Klasse, war nicht nur eine lockere Angelegenheit.
Als Kind habe ich mir immer gedacht, das Leben müsste wunderschön sein, wenn man gute Noten hat. Ich brachte das einfach nicht zustande. Also obwohl ich mir Mühe gab, gab es dann eine 2, eine 3, eine 1, und ich galt als Problemfall. Also die Lehrer haben zum Teil aber auch gut reagiert. Ein Lehrer sagt, ja, das nützt nichts, Orthographie schreiben wird er nicht lernen, er soll nur noch zeichnen. Also ich durfte nur noch zeichnen während den Stunden. Aber für mich war das ein Ziel, aber ich erreichte es einfach nicht, ein guter Schüler zu sein.
Und bei Diktaten kämpften Sie mit den Buchstaben?
Bei Diktat, das kann ich mich erinnern, verwandelte sich der Text. Also plötzlich griff ein Wort das andere an, schoss auf ein anderes Wort, und das zerbarst dann. Es gab dann Explosionen, und ich empfand das als eine Bereicherung eines Diktattextes. Aber es hatte natürlich nichts mit der richtigen Orthographie zu tun.
Sie haben sich vorgestellt, das Leben müsste schön sein, wenn man da so leicht durch die Schule gleitet mit guten Noten. Aber Sie hatten einen Druck, nicht nämlich den von zu Hause, dass Sie gut sein müssten. Die gingen damit relativ locker um, Ihre Eltern. Nicht im Sinne von desinteressiert, sondern im Sinne von, dass Sie keinen Druck auf Sie ausüben.
Also Sie empfanden das als Problem, vor allem mein Vater, war eine große Sorge für ihn. Aber ich glaube, er suchte nach Wegen, mir eine andere Perspektive zu geben, weil die schulische Karriere keine Möglichkeit war damals. Meine Mutter hat in ihrer Welt gelebt, sie ist Künstlerin, hat dann immer, wenn ich ein Problem hatte, mit Shakespeare geantwortet und irgendein Shakespeare-Stück und eine Figur in Shakespeare. Und das war natürlich auch, hat sie auch dadurch vermittelt, ja, es gibt anderes im Leben, es gibt Spannendes im Leben, die Schule ist etwas, aber die Welt ist noch viel größer und vielfältiger als die Schule.
Also Ihre Mutter eben mit Shakespeare oder sonstigen Ausflügen in eine völlig andere Welt, so reagierte sie. Ihr Vater, muss man sagen, war Psychoanalytiker jungscher Prägung, ein bekannter Psychoanalytiker in Zürich, muss man auch sagen. Und wie sehr spielte eigentlich diese Psychoanalyse bei Ihnen eine Rolle?
Zu Hause hat er lieber seine Arbeit gesprochen. Es haben mehr Kollegen, ein sehr guter Freund von ihm, James Hillman, ein anderer Rafael Lopez, also aus Amerika und Kuba, die haben über Psychologie gesprochen. Mein Vater hat mit mir über ganz andere Themen gesprochen, über Familienangelegenheiten oder Geschichte. Das waren die verbindenden Themen. Ich habe erst später realisiert, also später heißt mit 7, 28, dass mein Vater zum Teil ähnliche Interessen in der Psychologie hat. Aber damals, also als Kind, war das gar nicht so präsent. Natürlich war es insofern präsent, dass ich damals ganz klein war, ein alter Mann telefonierte und reklamierte wegen dem Segelboot, weil mein Vater das Segelboot nicht aufgeräumt hatte. Und das war Zege Jung.
Zege Jung hat sich bei Ihrem Vater beschwert, dass er das Segelboot nicht richtig...
Ja, er hat die Blache nicht richtig angemacht, also als das Segelboot von Zege Jung brauchte. Also insofern gab es schon Figuren. Oder meine Großtante, wusste man, die war in Wien, weil mein Urgroßvater gegen den ersten Freund war und das habe geholfen und dieser hieß Freud. Also insofern war es schon präsent, aber nicht inhaltlich, das nicht, sondern mehr im Sinn von Hintergrundfiguren.
Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Sie waren dann Ende der 50er Jahre wieder in der Schweiz, Anfang 60er Jahre, da war ja hier auch noch ein ganz anderes Klima. Spürten Sie, dass Sie zu Hause ein bisschen andere Bedingungen haben als die anderen Kinder?
Das spürte ich und meine Geschwister sehr stark. Wir galten als sehr liberal, als die ganze Drogenproblematik aufkam und so eine Drogenszene in der Gemeinde entstand, hat mein Vater alle zu sich nach Hause eingeladen. Also ich kam mit den Töffs heran, es waren dann irgendwie 40, 50 Jugendliche und habe mit ihnen über den Drogen gesprochen. Und das war eigentlich sehr gut. Und das hat aber uns in Verruf gebracht. Unsere Kolleginnen und Kollegen wurden gewarnt, zu uns nach Hause zu gehen, weil das ein chaotisches Milieu seien. Also quasi ein leicht, nicht gleich verrückter Psychiater, aber gewisse Psychiater, die spinnen ein bisschen.
Haben Sie sich manchmal gewünscht, sozusagen in vielleicht auch etwas langweiligeren Verhältnissen zu leben, um nicht so aufzufallen?
Es gibt schon Momente, wo es irritierend war, dass mein Vater oder meine Mutter nicht diese gewohnten Positionen aufnahmen. Das gab es schon. Aber das verhinderte nicht Auseinandersetzungen.
Klar. Aber die Frage war ja, ob Sie sich nicht manchmal gewünscht haben, dass Sie weniger auffällig sind als Familie.
Das im Grunde genommen nicht. Also das hat uns, glaube ich, auch stolz gemacht, irgendwie, solche Eltern zu haben. Meine Mutter, wenn sie an den Besuchstagen kam, da haben meine Kollegen immer so reagiert und gesagt, was, ist das deine Mutter? Das gibt es nicht. Die ist deine Mutter. Und ich konnte dann natürlich nicht so abgrenzen, aber irgendwo war ich dann auch stolz, eine solche Mutter zu haben.
Ihr erster Musikwunsch, Ellen Guggenbühl, jetzt haben wir mal so eine kleine Auslegeordnung gemacht, um dann zu verstehen, unter anderem auch zu verstehen, was Sie heute so machen. Ihr erster Musikwunsch bezieht sich ja noch auf die Zeit in Amerika. Und da haben Sie ja einen Sänger ausgewählt, nämlich den Harry Belafonte. Mit was für einem Lied?
Das ist Jamaica Farewell und ich weiß, dass ich als Kind das immer wieder mir anhörte. Sehr sentimental, das Lied. Und ich machte mir Sorgen wegen dem Little Girl. Wieso wurde das Little Girl in Jamaica Town gelassen?
Und haben Sie diese Sorge auch jemandem mitgeteilt?
Ja, meiner Mutter habe ich das mitgeteilt. Meine Mutter gesagt, sei immer wieder gekommen, zum Teil sogar mit Tränen in den Augen. Das hat mich damals so berührt.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way,
won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town.
Ellen Guggenbühl, das war jetzt also das zurückgelassene Little Girl in Kingston Town von Harry Belafonte. Ellen Guggenbühl zu Gast in Musik für einen Gast, der Kinder- und Jugendpsychotherapeut, Autor verschiedener Bücher und auch sonst noch in vielen Bereichen tätig, wovon wir jetzt auch noch sprechen werden. Wir wollen jetzt nicht noch Ihre ganze Schulzeit durchkauen, aber ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Sie kamen dann in die Realschule und so weiter, aber es ging dann mit Ihnen bergauf. Sie machten dann auch das Lehrerseminar. Es gibt eine Geschichte in der Realschule, die ich insofern noch besonders finde, weil Sie all diese didaktischen und pädagogischen und so weiter Kniffs und Drehs und Techniken und Methoden ein wenig in Frage stellt. Beispiel, Sie hatten einen Lehrer in der Realschule, der Sie fürs Französische zu begeistern vermochte, und zwar mit einer ganz speziellen Art.
Das Französisch beizubringen jungen Menschen ist ja sehr schwierig, weil es eine Sprache ist, die nicht cool ist. Aber ich hatte einen Französischlehrer, der hat es zustande gebracht. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er ist jeweils in das Zimmer gekommen, hat ein Blatt verteilt und gesagt, il faut apprendre tout ça. Und dann ist er vorne ans Pult gesessen, Gauloise geraucht und Maigret gelesen. So ging jede Stunde vor sich. Zwischendurch hatten wir Prüfungen. Aber dieser Lehrer, der hat mich fasziniert. Und zwar seine Coolness, seine Arroganz. Und es war etwas, das man dann anstrebte. Natürlich didaktisch eine totale Katastrophe, aber hat mich motivieren können durch seinen Stil.
Und Sie lernten gerne Französisch, immerhin.
Ja, ich habe dann, das klappte natürlich nicht so gleich, das ist klar, aber ich habe dann das mit einer Kultur, mit einer Haltung verbunden, für die es sich eventuell auch lohnt, sich einzusetzen.
Sie haben das Lehrerseminar besucht, auch abgeschlossen, und noch etwas, Sie haben passioniert Gitarre gespielt. Wie kam das?
Ich wollte früher Saxophon spielen, aber dann kam die ganze Rock-Beatles-Musik und das hat mich dann dazu angeleitet, Gitarre zu spielen. Und dann hatte ich sehr gute Lehrer, Gitarrenlehrer, und dann spielte ich zuerst natürlich Volksmusik, das kam mir von meiner Mutter her, Rock, also Bands hatte ich und so, und habe dort, wie man das damals macht, in den 60er Jahren, mich geübt in Musik, in Lärm, zivilisierten Lärm zu machen.
Und dann haben Sie klassische Gitarre studiert?
Also mit der Zeit hat sich das weiterentwickelt und dann begann ich, mich auch Flamenco zu interessieren und dann schlussendlich auch für klassische Gitarre, vor allem Südamerikas, Ponce, Villalobos. Dann bekam ich ein Stipendium in Mexico City und konnte dort bei Manuel López Ramos klassische Gitarre studieren. Das war dann für mich ganz wichtig.
Und Mexico City, das klingt eher wild. Also da stelle ich mir ganz andere Bedingungen vor und wahrscheinlich auch zurecht als hier in der Schweiz. Ging die Umstellung gut für Sie?
Also ich war natürlich da sehr jung und vielleicht weniger so gewisse geregelte Tagesabläufe gewohnt. Das ging sehr gut, das hat mir sehr gefallen. Vor allem Kontakt zu Menschen. Das ist natürlich ein Land, das sehr viele junge Menschen hat. Und insofern war das für mich ein super Erlebnis. Mir hat gefallen, es gab keine festen Regeln. Alles musste man irgendwie herausfinden, aushandeln. Und praktisch alles ging nur über Beziehungen. Das hat mir gefallen. Was mir auch als Kontrapunkt gefallen hat, war, was dieser López Ramos von mir verlangte. Also er verlangte strengste Disziplin, jeden Tag 4 bis 5 Stunden üben. Und ich wusste, wenn ich seine Bedingungen nicht erfülle, dann würde er aufhören. Es war ein Privileg, bei ihm zu sein. Aber er hat mich auch als Mensch überzeugt, als sehr freundlicher, netter Mensch, der einfach passioniert nur in der Musik lebte. Das habe ich gemerkt, als er mal eine Stunde abmachte am Nationalfeiertag. Und der Lift ging gar nicht in diesem Haus. Aber das spielte keine Rolle. Er sagt, man muss jetzt wegen dem Stück, will ich, dass ich das höre an diesem Tag. Und ich habe gesagt, aber es ist Nationalfeiertag. Sagt, ja, das, und?
Und Sie selber waren auch passioniert mit Ihrer Gitarre?
Ich war auch passioniert. Das war ein Instrument, das zu mir passt. Ein Instrument, das jetzt noch ganz wichtig für mich ist. Ich habe die ganze Lehrerseminare, konnte ich immer mit der Gitarre durchgehen. Also ich hatte immer die Gitarre neben mir und einen guten Freund, der neben mir saß. Und wir haben eigentlich jeden Tag so Blues gespielt. Und er begann morgens um 8 und hat dann abends um 4, 5 Uhr aufgehört mit mühsamen Unterbrechungen wegen den Lektionen. Oder zwischendurch kam doch ein Lehrer und Lehrerin, wollte uns unterrichten. Aber im Kopf hatten wir einfach diesen Blues, oder, den wir spielten.
Und dann haben Sie auch als Gitarrenlehrer gearbeitet?
Ja. Arbeitete ich in verschiedenen Musikschulen, wurde ich dort angestellt als Gitarrenlehrer und habe dort junge Menschen vor allem, aber auch Erwachsene, einfach den Gitarren unterrichtet.
Und jetzt machen wir die Kurve zur Psychologie, die Sie dann begannen zu studieren.
Ich habe Verschiedenes gemerkt. Erstens habe ich natürlich gemerkt, dass ich auch musikalisch meine Beschränkungen habe, also dass im Grunde genommen es mit der Zeit so ausgeschöpft war. Die Literatur ist auch relativ beschränkt. Dann habe ich auch gemerkt, dass Unterrichten, dass mich der Mensch an sich fast mehr interessiert als nur die Musik. Das war so ein Hin und Her. Also ich habe auch vor allem mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und da habe ich das Gefühl, ja, das hatte ich einen gewissen Draht dazu. Und insofern habe ich dann begonnen, auch Theaterwissenschaft zu studieren, Ethnologie und Psychologie, also diese drei Fächer.
Also Sie haben eigentlich, während Sie studierten, immer gearbeitet und als Sie begannen zu studieren, war überhaupt noch nicht klar, dass Sie da irgendetwas abschließen möchten?
Nein, ich habe gearbeitet und nebenbei studiert und vor allem das gewählt, was mir gefallen hat. Und das war eigentlich sehr gut. Ich habe anthropologische Psychologie dann begonnen zu studieren und das ist vor allem Philosophie und das war höchst spannend. Also ich musste noch nicht in so ein Bachelor-Punktesystem hinein. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Da bin ich überzeugt. Also heute wäre ich sicher nicht Psychologe.
Eine kleine, wie soll ich sagen, Reserve gegenüber der Psychologie hatten Sie ja ursprünglich, weil Sie damit ja auch in gewisser Weise in die Fußstapfen Ihres Vaters gingen.
Also als ich dann nachher so begann, sie merkte, mich interessiert Psychologie, habe ich realisiert, ja, wieso studiere ich das nicht, vor allem als ich diese Stelle bekam. Und danach war der einzige Grund, das nicht zu studieren, war mein Vater. Da realisierte ich, ja, das kann kein Grund sein. Also so. Und insofern musste ich das wie innerlich wegschieben. Ich dachte, ja, doch, ich gehe halt auch in dieses Gebiet hinein.
Das, was ich ja noch enorm finde, also es ist klar, Sie haben immer gearbeitet, aber Sie haben auch relativ früh schon als Psychologe gearbeitet, obwohl Sie noch studierten.
Damals war das möglich, heute natürlich nicht mehr. Damals hat man mir in eine Stelle offeriert im Kanton Aargau, also als ich im 3. Semester war und dann noch 50% studiert. Und da kam der damalige Chefarzt des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes vom Kanton Aargau gekommen, ja, wollen Sie nicht da eine Stelle übernehmen?
Also nachdem Sie ein Praktikum dort?
Ich hatte ein Praktikum, ein 2-4-wöchiges Praktikum, gesagt, ob ich da nicht als Schulpsychologe arbeiten will bei einer Stelle, die man neu aufbaut. Da habe ich gesagt, ja, wieso nicht und so. Und ich bin dann völlig unvorbereitet in diese Stelle hinein. Also ich wusste nichts von Schulpsychologie, nichts von Tests, nichts von Gesprächen und so. Aber das war für mich eigentlich sehr gut. So bin ich in faut apprendre nager dans l'eau.
Sie hätten ja auch Angst haben können, um Gottes Willen, jetzt kommen da richtige Kinder und ich muss denen irgendwie beistehen und ich habe ja noch gar keine Ausbildung. Wäre ja auch eine Reaktion gewesen.
Ich kann eigentlich besser arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, ich kann die Situation nicht meistern. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann die Situation meistern, arbeite ich schlechter. Also mir gefallen eigentlich unmögliche Situationen.
Oh, das klingt jetzt aber irgendwie aufreibend. Da müssen Sie ja immer so ein Stück weit Herzklopfen haben, wenn Sie sich einer Aufgabe nähern.
Ich fand das einfach ganz spannend, als quasi ein neues Territorium, etwas anderes. Natürlich hatte ich sehr gute Kolleginnen, Kollegen, die haben mir natürlich geholfen.
Sie schlossen dann ihr Studium ab und dann ging es weiter, aber immer mit dem Fokus Kinder, Jugendliche.
Damals hatte ich einfach durch die Arbeit, das fand ich packend, das fand ich spannend, diese Kinder, die einen Weg ins Leben suchen, die Mühe mit sich haben, die Schwierigkeiten haben. Und ich fand auch, dass man ihnen helfen kann. Es ist eigentlich sehr schön, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil es gibt so viel Potenzial. Ich bewundere eigentlich Menschen, die mit Menschen arbeiten, die vielleicht 30, 40 sind und riesige Schwierigkeiten haben, wo man merkt, es ist schwierig. Aber wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, gibt es immer noch die Hoffnung und die Zukunft. Und insofern ist es eine sehr, sagen wir, angenehme, gute Arbeit. Mir gefällt natürlich auch das Spielerische. Mir gefällt auch die Tatsache, dass man andere Wege suchen muss. Also wenn man mit Erwachsenen arbeitet, hat man die natürlich zum Teil schon genaue Vorstellungen, wie alles ablaufen muss. Jugendliche kommen hinein und denken, wieso muss ich jetzt zu diesem Typ gehen? Ich sage ganz sicher nichts und so. Da muss man natürlich wie andere Wege finden, um sie zu erreichen.
Ist es nicht auch so, dass bei Kindern und Jugendlichen, also ich will das jetzt nicht idealisieren, aber die sind ja auch noch ein bisschen unverstellter als Erwachsene?
Wenn man erwachsen ist, hat man natürlich sehr viele Codes oder Maskierungen, Persona würde Jung sagen. Man weiß, wie man sich bewegen muss in der Gesellschaft, wenn man einigermaßen, sagen wir, erfolgreich ist. Und das führt aber dazu, dass man sich versteckt. Das führt aber auch dazu, dass man sich zum Teil entfremdet von sich selber. Also zum Teil selber nicht realisiert, was man will oder wo die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind. Und das ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen anders. Die sind unverstellter, direkter, sagen einem die Dinge zum Teil direkt in den Kopf. Vor allem diejenigen, die natürlich Mühe haben, vor allem diejenigen, die oft auch Probleme zu bereiten. Ich spreche nicht von denen, die quasi das Anpassungssyndrom entwickeln und genau das Verhalten und die Antworten geben, die die Erwachsenen sich wünschen.
Sie haben dann in Bern auch gearbeitet, wo Sie ja jetzt noch sind.
In Bern leite ich die Abteilung für Gruppenpsychotherapie für Kinder und Jugendliche. Ich selber führe immer auch selber eine Gruppe durch. Einerseits führe ich natürlich Psychologen ein in die Gruppenpsychotherapie und zusammen mit Kollegen leite ich diese Abteilung. Da arbeite ich im Prinzip einfach gruppentherapeutisch mit Kindern und Jugendlichen.
Die Schwierigkeiten haben.
Die Schwierigkeiten haben, aber es können ganz verschiedene sein. Schwierigkeiten durch das Milieu oder zum Beispiel Alkoholismus in der Familie. Oder besondere Situationen, weil die Eltern sich trennen oder scheiden. Oder soziale Schwierigkeiten oder gemobbt werden. Ich selber habe jetzt in den letzten Jahren mit Jugendlichen gearbeitet, die gewalttätig waren.
Machen die Ihnen keine Angst, die gewalttätigen Jugendlichen zum Beispiel?
Es sind ja Menschen. Also natürlich, wenn ich es mir vielleicht vorstelle oder ich die Gerichtsakten bekomme, dann denke ich, um Himmels Willen, was hat denn der gemacht? Und wenn ich die Person dann vor mir sehe, dann nachher verändert es sich. Es gibt Ausnahmen. Wir hatten auch schon Jugendliche, wo wir wirklich Angst hatten. In der Regel ist das nicht so. Verschwindet das, dann kommen andere Faktoren zum Vorschein.
Würden Sie die Ansicht des dänischen berühmten Pädagogen Jesper Juhl teilen, dass wenn Kinder aggressiv werden oder Jugendliche aggressiv werden, dass sie damit zumindest noch ausdrücken, dass sie hoffen, dass sich die Verhältnisse ändern?
Absolut. Also ich glaube, wenn Kinder aggressiv sind und also Probleme zu bereiten, dann versuchen sie ja irgendeinen Weg zu finden für ihre Schwierigkeit. Das heißt, es hat Energie. Und mit dieser Energie kann man dann arbeiten, dann kann man das etwas machen, man kann es kanalisieren. Ich glaube, depressive Jugendliche, mit ihnen zu arbeiten, ist fast noch schwieriger, weil dort die Energie fehlt.
Jetzt möchte ich gern zum zweiten Musikwunsch. Der hat ja was mit Ihrer Mutter aus Schottland zu tun. Vielleicht eine kleine Hommage, ich weiß es nicht.
Das ist eine Hommage an meine Mutter. Unsere Mutter hat natürlich vor allem etwas uns gegeben, schottische Volksmusik. Sie hat immer gesungen zu Hause, schottische Volkslieder. Und das ist ein Volkslied von vielen, die sie gesungen hat. Und wir haben das, glaube ich, alle sehr gut in Erinnerung. Das ist Dumbarton's Drums. Das ist so ein Lied, wo eine junge Frau also an ihren Freund denkt. Dumbarton, der in einer Truppe ist, als Drummer's Boy.
Dumbarton's Drums, they sound so bonny, and they remind me, oh my Johnny, what fond caddy. Someday I'll be
SRF2 Kultur mit Musik für einen Gast. Mein Gast ist Ellen Guggenbühl, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, Autor verschiedener Bücher und noch vieles mehr. Ellen Guggenbühl, das war jetzt die Hommage an ihre Mutter, das schottische Lied. Hat die wirklich so viel gesungen?
Die hat effektiv viel gesungen. Zur Arbeit hat sie gesungen. Alle die schottischen Lieder, die sind mir und meinen Geschwistern wirklich im Kopf geblieben. Zum Teil, wenn wir zusammen sind, singen wir auch. Nicht nur meine Familie, sondern auch der weiteren Familie. All zwei Jahre gehen ich mit meinen Geschwistern, vier Geschwistern, nach Schottland, mieten ein Haus und sind mit allen unseren Kindern dort. Das sind dann jeweils fast 30 Personen und verbringen eine Woche. Mein Clan ist fast entstanden und ich merke das auch, dass meine Kinder sehr gute Kontakte haben zu ihren Cousins und Cousinen. Das hat sich sowieso ausgeweitet.
Ellen Guggenbühl, wir haben jetzt schon über Bern auch gesprochen, über das, was sie so in Richtung Kinder und Jugendliche gebracht hat. Unter anderem leiten sie ja auch das Institut für Konfliktmanagement in Zürich. Es ist also nicht bei dieser Gruppenarbeit oder Einzelarbeit mit Kindern und Jugendlichen geblieben. Wie kam es eigentlich dazu?
Als ich in Bern arbeitete, hat mich mal ein Lehrer gefragt, ob ich nicht in seiner Klasse arbeite. Das sei viel besser, als die Kinder in Therapie zu schicken. Und hat mir eine Flasche Wein dazu versprochen. Da begann ich dort zu arbeiten und versuchte etwas mit dem Mythodrama, mit Kollegen zusammen. Und dann hat sich das ausgeweitet. Und dann wurde das Thema Gewalt in Schulen so aktuell. Und da kam es zu einer fast wie einer Inflation von Anfragen. Und da dachte ich, ja, dann gründe ich ein Institut. Kann das dann dort abwickeln in der ganzen Schweiz. Und das hat sich jetzt so entwickelt. Jetzt haben wir verschiedenste Programme. Wir arbeiten mit Schulen immer noch, machen Interventionen, arbeiten mit öffentlichen Diensten. Wir haben mit der SBB lang gearbeitet und so. Also insofern ist das jetzt einfach etwas, das auch da ist.
Sie haben so schnell gesagt Mythodrama. Vielleicht erklären Sie uns noch, was das ist.
Also die Frage ist, wie erreicht man Personen, wenn sie selber in einem Konflikt sind, wenn sie selber ein Problem haben. Das ist ja nicht einfach. Wir wollen ja nicht gleich von dem sprechen, was uns beschäftigt. Und oft wissen wir es auch nicht. Das Mythodrama ist eine Methode, wo man anstelle des Problems, sich gleich auf das Problem zu fixieren, nimmt man eine Geschichte, ein Spiel, eine Metapher oder ein Bild. Also es ist eine indirekte Methode, dieses Problem anzugehen. Und danach gibt man den Personen ein Gefäß, einen Raum, das auszudrücken, was sie beschäftigt. Und dann auch noch Ressourcen zu suchen. Das ist natürlich jetzt ganz kurz erklärt, das ist natürlich zum Teil dann in der Anwendung doch noch kompliziert. Also Sie müssen sich vorstellen, es gibt dann vielleicht eine Gruppe von Jugendlichen da, die starren einem an und denken, was will der? Wenn ich jetzt komme und frage, ja, wie geht das? Aber ich dann sage, ja, hallo. Also, aber wenn ich komme und etwas erzähle, dass sie dann erstaunt oder irritiert.
Was erzählen Sie?
Sagen ich erzähle zum Beispiel von Goldgräber in Orinoco. Und sage, das ist eine wahre Geschichte. Und dann gibt es auch furchtbare Szenen in dieser Geschichte. Da gibt es auch Sachen, die man nicht versteht. Und ich erzähle dann das. Ich sage, ich will euch eine Geschichte erzählen, etwas, das für euch wichtig ist. Dann hören sie zu. Das ist das Interessante. Die meisten hören effektiv zu. So. Und dann fantasieren sie weiter und so. Und dann nachher spielen sie es vielleicht, malen es. Und nachher sage ich, ja, was hat das jetzt mit euch zu tun? Da kann man dann Parallelen finden und sagen, ja, so habt ihr es in der Geschichte gelöst. Wie könnt ihr es in eurem Leben lösen? Da kommt also die konkrete Umsetzung. Was ich vermeide, ist eigentlich den nur pädagogischen Approach. Also ich komme und sage, ja, das geht nicht, was ich gemacht habe, sondern ich gebe ihnen zuerst ein Gefäß, wo sie ihre Fantasien, Gefühle, Ängste ausdrücken können, ohne dass es gleich kodiert wird von der Umgebung. Sagt, ja, das geht nicht, das ist richtig, das ist falsch, sondern man hat wie einen Raum, einen imaginären Raum, wo alles dargestellt werden kann. Und nachher geht es auch wieder zurück in die Realität.
Sie vermeiden den pädagogischen Approach. Sind Sie demgegenüber auch etwas skeptisch eingestellt?
Das ist wichtig, Pädagogik. Aber Kinder werden für mein Gefühl überpädagogisiert heutzutage. Also man sagt ihnen konstant, was sie zu tun hätten, was richtig ist, vor allem so mit der Idee der sozialen Kompetenzen und so. Und das führt dazu, dass bottled up, sagt man auf Englisch, dass gewisse andere Fantasien, Gedanken wie in ihnen drin sind und sie das nicht mehr platzieren können. Und das kann Probleme verursachen. Darum versuche ich, dort einmal einen Raum zu geben, das auszudrücken. Kinder sind oft viel intelligenter und viel differenzierter, als man es allgemein wahrnimmt. Sie können auch über Themen nachdenken, die vielleicht dramatisch sind, fürchterlich sind, aber wir tendieren dazu, sie schützen zu wollen, ihnen quasi eine künstliche Welt zu geben, statt zu sagen, ja, so.
Das, was Sie jetzt beschreiben, Ellen Guggenbühl, hat es nicht auch damit zu tun, dass wir im Grunde genommen schon von den Kindern so eine Art politische Korrektheit erwarten und die ihre dunklen Sachen und ihre Abgründe und all das, das haben ja auch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, dass das erst gar nicht sein darf. Und das ist natürlich verheerend.
Das ist verheerend, weil Kinder merken sehr rasch, dass die Welt ambivalent ist, dass es auch Schatten gibt. Das merken sie in sich selber wie auch in der Außenwelt. Und das Vorspielen, man könnte zum Beispiel Konflikte lösen, nur indem man Gesprächstechniken lernt, das ist absurd. Also der Schatten des Menschen ist viel komplexer. Durch Anstandsformen gehen die nicht aus der Welt. Wenn ein Junge schreibt auf ein Pult, ja, ich möchte alles in die Luft sprengen, dann braucht es nicht gleich eine Polizeiaktion und Strafen, sondern muss man sagen, ja, was heißt das? Etwas in die Luft sprengen. Was bedeutet das? Vielleicht auch eine Befreiung. In das hineingehen und dann nachher wieder zurück und sagen, ja gut, aber jetzt wollen wir sehen, dass wir das nicht machen.
Sie haben mal mit Zugkontrolleuren gearbeitet. Da hatten Sie ja auch ein ganz bestimmtes Thema.
Also wir haben mit der SBB ein Projekt gehabt und das war höchst spannend. Also man hat Zugsbegleiter geholfen, Kompetenzen zu entwickeln, um mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Zuerst, also bin ich einfach in den schwierigen Zügen mitgefahren, diese Nachtzügen. Danach habe ich relativ schnell realisiert, dass der Approach, dass wir einfach kommen und sagen, wie Sie es machen sollten, dass das nicht funktioniert.
Und wie haben Sie das gemerkt?
Und das habe ich gemerkt, vor allem in einem Erlebnis. Dann sind wir in einem Restaurant gesessen, an einem Tisch, nachdem wir 3 Stunden im Zug gefahren sind und habe sie interviewt, haben wir gesagt, wie man es machen sollte und so brav Antworten gegeben. Und plötzlich wurde es im Restaurant ruhig. Und sie haben mich angeguckt und gesagt, so Herr Guggenbühl, wollen Sie wissen, wie wir es wirklich machen? Und dann haben Sie ganz andere Dinge erzählt. Dinge, die nicht gehen, so Leute aus dem Zug stellen, aber dann auch geniale Ideen. Und ich habe realisiert, um eigentlich Ihnen Kompetenzen zu vermitteln, muss man zuerst einmal genau erheben, was hat sich an Kompetenz entwickelt. Und nicht irgendwelche gescheite Person nehmen und sagen, ja, der weiß es besser, sondern sie haben intuitiv geniale Lösungen entwickelt. Und das ist etwas, das wir gemerkt haben, dass das bei Erhöhung von Konfliktkompetenz enorm wichtig ist. Wir sind aber noch fixiert auf diese Antwort, quasi top-down, PowerPoint-Präsentation, die richtige Antwort. Und vergessen, dass das oft sehr intelligent Menschen sind an der Front, die ganz viele Ideen haben. Und die Ideen kommen nur, wenn man hineingeht. Die kommen nur, wenn man wirklich in der Szene ist, im Konflikt und nicht am Schreibtisch.
Ellen Guggenbühl, das finde ich jetzt genau auch eine Rampe möglicherweise für Ihren nächsten Musikwunsch. Das sind nämlich die Kinks. Und da haben Sie sich gewünscht...
I'm Not Like Everybody Else, das ist ein Stück, das von Ray Davies ist. Ray Davies war so ein Idol für mich, ein Mann, der immer mit dem Leben kämpft und so, aber irgendwie geniale Lieder schreibt. Und das war ein Gefühl, das ich oft hatte, so I'm Not Like Everybody Else. Aber wahrscheinlich haben das sehr viele Menschen, ich glaube, das ist grundmenschlich so.
Take all that they hand me down. They can't I smile, though I wear a frown. And I'm not gonna take it all lying down. Cause once I get started, I go to town. Cause I'm not like everybody else. 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 And I don't wanna roll around like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I will say that I'm fine like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. But darling, you know that I love you true. True anything that you want me to. Confess all my sins like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. 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 And I don't wanna run around like everybody else. And I don't wanna live my life like
everybody else. Like everybody else. Like everybody else. Settle down, slow up and stop all my running around. Do everything like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. 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 And I don't wanna run around like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I don't wanna sleep alive like everybody else. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Like everybody else.
Like everybody else.
Like everybody else.
SF2 Kulturmusik für einen Gast mit Ellen Guggenbühl, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, der sich gerade von den Kinks das Lied gewünscht hat, Ich bin nicht wie die anderen. Ellen Guggenbühl, ein Gefühl, von dem Sie sagten, das haben eigentlich jeder und jede mal. Aber was ist das eigentlich für ein Gefühl?
Das ist mir auch oft aufgefallen, dass ich auffiel, ohne dass ich auffallen wollte. Ich konnte nicht irgendwie in eine Gruppe Menschen gehen und dann nachher mich schön anschließen. Irgendwie regte man sich auf, ärgerte man sich über mich oder vielleicht stimmte man mir bei. Es ging wie nicht anders.
Also Sie konnten einfach nicht untergehen in der Masse?
Ich konnte wie nicht untergehen in der Masse, ja. Also vielleicht bin ich so grandios narzisstisch, weiß es nicht, aber es ging einfach nicht.
Sie sind ja auch mit Ihrem Wissen jetzt nicht nur hier in der Schweiz weiträumiger tätig, also zumindest in Bern und Zürich, sondern Sie gehen ja auch richtig in die Welt hinaus. Nach Japan, Taiwan und auch in den skandinavischen Ländern sind Sie tätig. Jetzt mal ganz groß gefragt, was machen Sie da?
Also in Schweden habe ich ein längeres Projekt gehabt, über 3 Jahren, da wo ich dann regelmäßig nach Schweden flog. Jetzt gehe ich nur ab und zu dorthin. Dort habe ich mit Schulen gearbeitet, unter anderem diesen Quartieren von Stockholm, wo es so jetzt Probleme gibt. Dort wurde ich eingeladen, so etwas Ähnliches aufzuziehen mit Gewaltprävention in Schulen und Intervention.
Und wie geht es Ihnen dann, wenn Sie jetzt sehen, da gibt es solche
Also in
Andale.
Diesem Quartier habe ich gearbeitet, in Hornby. Und das war interessant. Als wir damals arbeiteten im Quartier, haben wir in einer Klasse gearbeitet, die vor allem Somalier hatte. Wir haben dann mythodramatisch gearbeitet und sie haben am Schluss gewählt, diese Schüler, vor allem Schüler, dass alle erschossen sind und alle lagen am Boden still. Sie haben überhaupt keine Perspektive sich gegeben in dieser Umgebung. Und das, obwohl sehr viel angeboten wurde, also Freizeitzentren, Sozialarbeiter, Hilfe, Unterstützung, aber irgendwie hat das nicht genügt. Und ich dachte damals, das ist ein Fehler vom System. Sie wollen auch etwas machen, etwas anpeilen, für etwas kämpfen können und nicht nur alles offeriert bekommen. Ich hatte damals das Gefühl, es ist ein Schattenaspekt des Wohlfahrtsstaates. Ich helfe dir, du musst jetzt dankbar sein und das aufnehmen. Das hat bei denen nicht funktioniert. Sie wollten selber etwas leisten können, selber herausgefordert werden.
Mythodrama, sagten Sie, Sie haben ja schon erklärt, was das ist. Also die spielen dann bestimmte Szenen. Und Sie sagten, da haben sich alle quasi im Spiel erschossen, weil sie eben keine Perspektive hatten. Wie gehen Sie denn dann mit sowas um in so einer Situation?
Also wir haben das besprochen natürlich und da sind 2 Dinge aufgefallen. Erstens, dass sie kämpfen wollen, dass sie Energien haben, aber zweitens, dass sie das Gefühl haben, es lohne sich nicht. Dann geht es noch darum, wo ist die Energie, die kämpferische Energie, das war wichtig. Also wo versucht ihr zu kämpfen, wie versucht ihr zu kämpfen, welche Ziele habt ihr in eurem Kampf und das positiv umzudeuten. Also dass es etwas ist, das effektiv durchgesetzt werden kann.
Was ich wirklich spannend daran finde, ist, weil wir ja oft sagen, die Gesellschaft muss das machen, muss das machen, muss das machen. Und wenn sie es denn macht, wie die ja wohl in Schweden gemacht haben, Sie sagten, das hat eben auch bei allem guten Willen seine Schattenseite.
Gesellschaften werden ja durch Paradigmen bestimmt. Und ein Paradigma in der Sozialhilfe ist, wenn es jemand schlecht geht, gibt man ihm etwas. Unterstützung, Geld, Möglichkeiten. Und da müssen wir einen Paradigmawechsel andenken. Man gibt auch Jugendlichen etwas, indem man von ihnen etwas verlangt. Und etwas verlangt, wo sie auch scheitern können. Und das ist der Fehler dort, habe ich gedacht, im Wohlfahrtssystem. Das heißt nicht, dass das andere nicht auch gültig ist, aber der Aspekt ist ganz wichtig.
Wenn man sich jetzt vorstellt, und jetzt machen wir den Riesensprung nach Japan, überhaupt nicht ihre Kultur, völlig andere Geschichte, ein ganz anderes Aufwachsen. Und sicherlich nicht nur anders als in der Schweiz, sondern auch nochmal anders als in Schweden. Auch da wurden sie geladen von Kollegen zu wirken in ihrem Sinn bei schwierigen Schulklassen. Jetzt haben wir doch die Idee, in Japan gibt's doch das eigentlich gar nicht. Die sind doch alle so gedrillt und angepasst. Also ich sage jetzt mal das Stereotyp. Wie will man da sich einem Problem nähern?
Das war für mich eine ganz besondere Herausforderung, weil Sie haben mich dort die Universität Kyoto eingeladen, Programme durchzuführen und zu etablieren, Intervention. War das hochspannend. Erstens ist es natürlich so, in Japan hat man keine Probleme und man redet nicht darüber. Aber natürlich haben verschiedene Kollegen gewusst, es gibt gewaltige Probleme, Schulverleider, Suizid, Verwahrlosung, Depression, Mobbing, aber das ist alles versteckt. Und meine Aufgabe war dann, einen Weg zu finden zu diesen Schulklassen, der akzeptiert wird. Ich habe dann das so gemacht, indem ich die Figur des Kanishiba, also des japanischen Geschichtserzählers, nahm und mit dieser arbeitete. Das haben die Schulen akzeptiert, weil es eine japanische Tradition ist und so. Und dann auch japanische Geschichten genommen. Und dann viel subtiler musste ich vorgehen als in der Schweiz oder so in Skandinavien. Einfach diese Geschichten erzählt, dargestellt, Bilder. Bilder sind ganz wichtig. Mit den Bildern dann gearbeitet, um so zu den Themen zu kommen. Für mich war das eine große Herausforderung, aber auch spannend.
Und in Taiwan?
Taiwan ist ja wieder völlig anders wie Japan. Was mir gefällt an dieser chinesischen Kultur ist das Expressive, Chaotische und dieser Hunger nach neuen Ideen. Also die bombardieren einen mit Fragen und vereinnahmen einen, es hört nicht auf und so. Und das braucht dann sehr viel Energie.
Und so dieses Herumreisen, das machen Sie gern. Sind Sie ja in einem völlig anderen Milieu mit völlig anderen Menschen und. Das ist für Sie auch etwas, was Sie nicht unter üblen Druck setzt?
Nein, ich fühle mich dann oft auch als Schweizer dort, denke, die Schweiz hat auch etwas zu bieten mit ihren Kompetenzen und bin dann wie stolz, dass man als Schweizer dort diesen Kultur auch etwas bieten kann. Auch China, ich glaube, also in meinem Gebiet können wir auch chinesischen Psychologen, Sozialarbeitern wirklich etwas bieten. Und ich fühle mich dann zum Teil wie als Vertreter der Schweiz, die das jetzt also versucht herüberzubringen. Stärkt einem in diesem Moment.
Ihr vierter Musikwunsch.
Das ist etwas von Julien Brim. Und Julien Brim ist ein sehr bekannter klassischer Gitarrist. Er spielt ein Stück, das mir selber auch sehr gefällt und das ich lange Zeit auch spielte. Das ist Chorus Nummer 1 von Villa-Lobos. Und dieses Stück und ähnliche hat mich eigentlich dann zur klassischen Gitarre gebracht.
Ellen Guggenbühl, Sie haben sich jetzt dieses Gitarrenstück gewünscht, das Sie selber mal sehr gut spielen konnten.
Ich meine, Julian Brilt ist 10-mal, 100-mal besser wie ich. Ja, Lobos kannte ja die Gitarre. Er hat selber Gitarre gespielt und das merkt man einfach an seinen Stücken. Also er konnte das Beste aus der Gitarre herausholen und er verstand es irgendwie, das sagen wir, Klassische und das Populäre zu verbinden. Ich glaube, er hat sich auch anregen lassen durch sehr viele populäre Melodien.
Die Gitarre spielt noch eine Rolle bei Ihnen heutzutage?
Also sie spielt eine große Rolle für mich. Ich habe auch verschiedene Gitarren zu Hause aufgehängt an den Wänden und in jedem meiner Büros habe ich eine Gitarre. Also es ist irgendwie ein Weg, um mich zu beruhigen, zu spielen, um mich auszudrücken. Oft habe ich das Gefühl, ich kann mich besser ausdrücken in der Gitarre als persönlich ausdrücken, als in Worten.
Ich weiß von Ihnen, dass Sie eigentlich in jüngeren Jahren so gut wie nicht gelesen, schon gar nicht geschrieben haben. Und jetzt sind Sie einer, der richtig viele Bücher schreibt. Und Ihr erstes war?
Also ich habe ja gar nicht gelesen bis 18. Und eigentlich auf das erste Buch bin ich gekommen, weil ich damals eine Buchreihe betreute. Und wir hatten kein Buch in einer Saison. Und dann hat eine Kollegin von mir, Christina Meyer, gesagt, ja, wieso schreibst du nicht etwas über deine Arbeit? Und da dachte ich, ja gut, mache ich doch. Also das war so eine Notübung und habe ich das diktiert. So. Also eine gute Freundin von mir, Sekretärin, hat dann das geschrieben. Ich dachte, das ist ein Füllbuch. Und dann wurde es erstaunlicherweise zu einem riesigen Erfolg. Es war dann 3 Monate in der Sachbuchreihe an erster Stelle.
Es war Faszination.
Die unheimliche Faszination der Gewalt. Und so bin ich in das Schreiben hineingekommen. Dann begann es mich zu packen. Dann kam das zweite und dritte. Ich habe 12 Bücher geschrieben. Also, und ich mache das wirklich gern.
Und es sind ja immer Bücher, die sich plus minus mit der Situation von gewalttätigen Jugendlichen.
Ja, also ich kann schreiben über Themen, die ich direkt erfahre. Also insofern kein Schriftsteller, der quasi Novellen schreiben kann, sondern das sind eben so Konfliktsituationen. Es geht einerseits oft um Jugendliche, es geht um Gewalt natürlich, es geht aber letztlich auch um andere Themen. Ich habe auch zu vielen anderen Themen geschrieben.
Sie selber haben schon große Kinder mittlerweile, 3. Klingt so nach einem richtig vollen Leben. Sie haben eine Familie, Sie haben unglaublich viel gearbeitet in allen möglichen Bereichen. Wünschen Sie sich noch was Sie mal unbedingt machen möchten und noch nicht gemacht haben?
Ja, es gibt halt gewisse Dinge, die ich wünsche. Ich wünsche natürlich Zeit mit den Personen, die mir nahe sind. Das ist mal wichtig. Zweitens wünsche ich mir noch, einen Flamenco-Kurs absolvieren zu können in Andalusien. Das möchte ich mal machen.
Danke, Ellen Guggenbühl. Dann hoffe ich, dass Sie Ihren Flamenco-Kurs dann irgendwann wahr machen können. Ihren letzten Musikwunsch sagen Sie bitte noch.
Mein letzter Musikwunsch, das ist ein Stück, das ich selber geschrieben habe und in einer Platte zusammen mit einem Kollegen und ein paar Musikern herausgegeben. Das heißt Blue Eyes und das ist ein Stück auf meinen Vater. Also als mein Vater starb, er hatte blaue Augen, habe ich dieses Stück geschrieben und dann aufgenommen.
Das Stück, das Sie geschrieben haben und aufgenommen haben, werden wir auch gleich hören. Zuerst sage ich Sie noch ab, Ellen Guggenbühl, der Kinder- und Jugendpsychotherapeut, Leiter der psychotherapeutischen Abteilung der Erziehungsberatung des Kantons Bern und Direktor des Instituts für Konfliktmanagement in Zürich, war zu Gast bei Angelika Schett. Und mit den Blue Eyes, die er selber...
Das habe ich selber geschrieben, da genau. Haben sie gespielt, zusammen mit Kollegen.
Und nachdem wir eine Hommage an ihre Mutter hatten, jetzt auch eine an ihren Vater.
Your blue eyes will never see this world again. It's hard to let you go. Strong hands will never greet me again. It hurts to see you now. I want to ring you. Connections cut, submerged by dark. If there's a God, I hope he gives you peace. But silence reigns. It breaks my heart that you had to go. It burns my soul. Beyond my call. As you're lying here, motionless and quiet, your features go right in me. Fate decided, now we have to accept. There's nothing we can do. If you could listen, let it be known. It was good to have you, mind and soul. This world again. It's hard to let you go. Strong hands won't greet me again. It hurts to see you now. Why couldn't you join us one more time? But your spirit will be with us, a legacy to our souls. Your blue eyes will never see this world again. It's hard to let you go. Strong hands won't greet me again. It hurts to see you now.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.